Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast.
SWR1 Leute mit der Gynäkologin Professor Dr. Marion Kiechle. Seit 3 Monaten ist sie bayerische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst. Und sie ist Autorin des Buches Tag für Tag Jünger. Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch.
Gibt es denn für Sie eine Regel, dass Sie sagen, sonntags arbeite ich gar nicht. Das ist ein Tag, den ich mir komplett frei halte.
Es kommt drauf an. Es stresst mich mehr, wenn ich einen Berg von Arbeit vor mir liegen habe und den will ich wegarbeiten. Ich weiß aber auch, dass man sich die Arbeit auch einteilen muss. Also es bringt nichts, mehr als 8 Stunden pro Tag oder sagen wir mal 10 Stunden zu arbeiten. Es stresst einen, man macht Fehler, also das sollte man nicht tun. Man sollte sich jeden Tag auch Freizeit- und Erholungspausen gönnen, weil auch das ist wichtig, um den Alterungsprozess herauszuzögern.
Wie schwer fiel Ihnen diese Entscheidung zu treffen, ja etwas aufzugeben, was Sie über so viele Jahre begleitet hat, Ihr Leben bestimmt hat und jetzt sich auf was völlig Neues einzulassen?
Ja, um ganz ehrlich zu sein, die Entscheidung fiel relativ schnell. Ganz einfach, weil ich jetzt ich bin den Menschen zugetan. Ich meine, sonst könnte ich, glaube ich, nicht Ärztin sein. Und die Patienten haben es mir auch gezeigt, dass ich sehr empathisch und enthusiastisch bin. Und viele Patienten weinen deswegen auch. Aber jetzt kann ich auf einer ganz anderen Ebene den Menschen was Gutes tun. Und das möchte ich auch. Und außerdem habe ich vor 18 Jahren hier in Bayern die Chance bekommen, diesen Lehrstuhl übernehmen zu dürfen und auch diese Klinik aufzubauen. Und da bin ich Bayern unheimlich dankbar. Und ja, das möchte ich jetzt einfach auch zurückgeben und mich jetzt voll und ganz hier der Wissenschafts- und Kunstpolitik hier in Bayern widmen.
Wie lange haben Sie überlegt, ob Sie diesen Schritt gehen sollen?
Ehrlich gesagt, wenige Sekunden. Ach, gut, ich habe es natürlich noch mit meiner Familie besprochen, mit meinem Mann. Also wenn der nicht mitgezogen hätte, dann hätte ich es mir noch mal überlegt, weil ich finde, es ist ja für eine Partnerschaft auch ganz wichtig, dass, wenn man die Partnerschaft wirklich ernst nimmt, dass der Mann dann auch mitmacht.
Ja, klar.
Und der hat mir dann auch zugeraten, von daher, ja, ging das alles relativ schnell.
Nun sind es 3 Monate, die Sie jetzt in diesem ganz neuen Bereich unterwegs sind. Was fiel Ihnen am Anfang noch am schwersten?
Schwer fiel mir nichts, aber ich muss natürlich gewisse Dinge lernen, wie ein Ministerium funktioniert, wie man Aktenvermerke macht und so weiter. Aber es gibt sehr, sehr viel Deckungsgleiches zwischen der Medizin und der Politik. Man muss sich auf die Sache konzentrieren. Gut, im OP, gibt's nur das eine und es ist alles zielorientiert. Und das ist in der Politik auch so. Man glaubt als Außenstehender, habe ich immer gedacht, naja, Politik, das ist sowas, das dauert. Aber das stimmt überhaupt nicht. Also wenn ich an meine erste Kabinettssitzung zurückdenke, war ich sehr erstaunt, dass Politik doch so was Schnelles ist. Also es werden Dinge vorgetragen, es wird sofort entschieden und dann auch umgesetzt. Erstens mal finde ich das toll an meinem Ministerpräsidenten, dass er so ein Macher ist, weil ich genauso bin. Und es ist sehr, sehr, sehr ähnlich der Medizin, weil man ja da auch unheimlich schnell sein muss, strategisch gut überlegen und dann eben auch zielgerichtet handeln. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Parallelen. Und natürlich auch die Arbeit mit den Menschen, das ist in der Politik ja genauso. Ich musste als Ärztin und wollte es natürlich auch den Patientinnen zuhören. Und als Politikerin höre ich den Menschen zu, den Bürgerinnen und Bürgern, und um auf ihre Probleme eingehen zu können und Lösungen da zu finden.
Von wie vielen Frauen im Kabinett sind Sie denn auf Ihr Buch Tag für Tag Jünger angesprochen worden?
Ja, schon von einigen Kolleginnen, ne? Eigentlich fast allen.
Wenn sich alle Rat holen wollen von Ihnen.
Genau.
Es ist ein faszinierendes Buch. Sie haben es zusammen mit Julie Gorkow geschrieben, der Journalistin. Ein Buch darüber, wie man sein biologisches Alter beeinflussen kann. Was war überhaupt der Auslöser dafür?
Also ganz einfach. Also diese Idee für dieses Buch ist schon lange in meinem Kopf, weil natürlich als Frau und als Ärztin bewegen mich 2 Dinge. Ich will gesund bleiben, lange gesund bleiben und natürlich auch bin eitel, das gebe ich zu. Ich möchte auch lange irgendwie gut aussehen Und als Ärztin sitze ich natürlich an der Quelle. Und dann habe ich gedacht, Mensch, diese Infos, die müssen eigentlich die Menschen wissen. Das, oder ich sag mal, das ist ein Buch, was keine Mythen in sich hat, sondern ausschließlich harte wissenschaftliche medizinische Fakten. Und ich dachte, das müssen eigentlich die Menschen wissen. Mhm. Und in der Juli habe ich eine gute Freundin gefunden, die auch von der Idee begeistert war und die auch richtig Lust hatte, mit mir das zu schreiben.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ich kann mir vorstellen, dass man den Alterungsprozess der Zellen verlangsamen kann. Aber wie soll das gehen, dass Zellen den Alterungsprozess rückgängig machen?
Ja, das gibt's tatsächlich. 2006 gab's dafür auch den Nobelpreis. Denn japanische Forscher haben entdeckt, dass man eine ausgewachsene Zelle, dass man die wieder zurückführen kann in ihre ursprüngliche, wir sprechen dann von embryonalem Zustand. Wir haben uns ja alle letztendlich aus zwei Zellen, nämlich aus der Eizelle der Mutter und der Samenzelle des Vaters entwickelt. Die verschmelzen und daraus entstehen viele Zellen, die jeweils mit der Zeit bestimmte Aufgaben übernehmen. Und diese einzelnen Zellen mit ihren bestimmten Aufgaben kann man wieder zurückführen in ihr ursprüngliches Programm. Also der Alterungsprozess ist tatsächlich reversibel. Ein gutes Beispiel sind zum Beispiel auch die Gefäße. Also jeder kennt es, Rauchen, Bluthochdruck, zu hohe Blutfette, die schädigen die Gefäßwand, machen sie kaputt. Es kommt erst zur Entzündung, dann zu Fetteinlagerungen und dann zu Verkalkungen, letztendlich Gefäßverkalkungen. Und hier diese Zellen in der Gefäßwand, wenn man diesen Prozess durch gesunden Lebensstil, sage ich jetzt mal, oder Sport oder auch Medikamente, wenn man jetzt hohe Blutfette hat, entgegensteuert, dann kann man diese zunächst entzündete Gefäßwand wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückbringen. Wenn man es aber zu spät macht, also wenn zum Beispiel schon Verkalkungen drin sind, dann funktioniert es nicht mehr. Also das ist jetzt, glaube ich, ein ganz anschauliches Beispiel, dass bis zu einem bestimmten Grad können wir auch unsere Zellen, die schon ausgereift sind, wieder, sagen wir mal, auf Spur bringen.
Und funktioniert das mit allen Zellen im Körper? Oder gibt es Zellen, die sich leichter wieder auf die Spur bringen lassen und Zellen, bei denen das nicht funktioniert?
Es kommt darauf an, wie schnell die Zellen sich teilen. Also zum Beispiel der Knochen, das sind relativ langsam reagierende Zellsysteme. Vom Gehirn her weiß man es auch noch nicht so ganz, aber die meisten Zellen ja. Und je schneller sie sich teilen, desto sagen wir mal, effektiver kann man das Rückwärtsprogramm auch wieder einschalten.
Was möchten Sie und Ihre Co-Autorin Juli Gorkow denn mit dem Buch Tag für Tag jünger gern erreichen?
Also wir wollen auf gar keinen Fall hier mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt laufen, sondern wir wollen in allererster Linie informieren. Und dann soll sich jeder das rausnehmen, was er gerne möchte, was er gerne annehmen möchte. Wenn jeder nur ein Zehntel, was da drin steht, für sich umsetzt, hat er unheimlich viel für seine Gesundheit getan. Uns geht es nicht in erster Linie darum, jünger auszusehen, was aber zwangsläufig damit auch verbunden ist. Wir wollen letztendlich, dass die Menschen älter werden und durch einfach einen gesünderen Lebensstil. Aber alles spielt zusammen. Ein ganz wichtiger Faktor zum Beispiel beim Älterwerden ist auch das Gehen, wie jemand geht. Also wenn jemand aufrecht geht, die Schultern zurück hat, Kopf hoch etc., gerade durchs Leben geht und nicht wie manche im Alter dann gebeugt laufen, schlurfen. Und wenn man jetzt Sport macht und eben auch die Koordination und so die Muskeln trainiert, dann hat man auch bis ins hohe Alter einen wirklich aufrechten Gang. Und es macht unheimlich viel aus, wenn Ihnen jemand entgegenkommt. Achten Sie mal da drauf. Also so Kleinigkeiten, die einfach wichtig sind. Es kommt nicht auf die Falten an und das ist nicht entscheidend. Aber wie man handelt und vor allen Dingen, wie man geht zum Beispiel.
Wenn wir unsere Zellen gut pflegen, dann können wir den Alterungsprozess verlangsamen, Heilungsprozesse in Gang setzen. Wir können Krankheiten verhindern, schreiben Sie. Welche Rolle spielt denn dabei der Schlaf?
Ja, der Schlaf ist ganz entscheidend, weil im Schlaf wir uns nicht nur erholen, unser Gehirn runterfährt und sich neu bootet, wenn Sie so wollen, ähnlich wie ein Computer, sondern weil auch während des Schlafes unheimlich viele Reparaturprozesse in unserem Körper ablaufen. Und wenn wir nicht auf einen ausreichenden Schlaf achten, ist es schlecht. Mhm. Wir sind nicht leistungsfähig. Man sieht es uns auch an, mit weniger als 5 Stunden Schlaf. Ich glaube, es kennt jeder, haben wir die blöden Augenringe und die Falten sind doch auch tiefer. Wir sehen einfach kaputt aus. Weil die Haut auch die Haut regeneriert im Schlaf. Das ist das Organ, was uns natürlich morgens im Spiegel als erstes begegnet. Ja. Da sehen wir das direkt. Also deswegen ist der Schlaf wahnsinnig wichtig.
Wie viele Stunden Schlaf pro Nacht sollte man denn haben, um gesund und fit zu bleiben?
Das ist individuell. Grundsätzlich gilt, Frauen brauchen etwas mehr als Männer. Frauen zwischen 7 und 8 Stunden. Bei Männern ist es zwischen 6 und 7 Stunden. Es ist sehr individuell. Es gibt aber auch Männer, die 8 Stunden brauchen. Ich glaube, das weiß man selber sehr gut, wann man morgens erholt aufwacht. Mythos ist auch, dass man nicht durchschlafen muss. Also auch das ist Käse, sage ich jetzt mal. Wichtig sind die Nettostunden. Also wenn jetzt jemand in der Nacht nur 6 Stunden schläft, aber dafür 1 Stunde Mittagsschlaf machen kann, ist das auch okay. Oder wenn man nachts aufwacht und mal 1 Stunde liest oder was weiß ich, bügelt, egal was, ist es auch in Ordnung, wenn man sich danach wieder hinlegt und weiterschläft. Ich weiß, es ist schwierig mitunter in den Alltag das alles zu integrieren, aber es muss nicht sein, dass wir am Stück schlafen.
Mhm. Was passiert denn, wenn wir über einen langen Zeitraum zu wenig schlafen? Was passiert dann in unserem Körper?
Wir merken es als erstes nicht nur an der Haut, klar, die leidet, aber unser Immunsystem leidet als erstes. Also wir sind anfälliger für Krankheiten. Wir fangen uns schneller eine Grippe ein oder ein Schnupfen oder eine Blasenentzündung, egal was. Wir sind anfälliger für Krankheiten. Das merken wir als erstes. Als zweites leidet dann unsere Energie und auch vor allen Dingen unsere intellektuellen Funktionen. Mhm. Wir können nicht mehr so gut denken.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Professor Dr. Marion Kichler, die Frau von Fußballkommentator Marcel Reif. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, wie wir von Tag zu Tag jünger werden können und lange fit und gesund bleiben. Und Ernährung ist ein entscheidender Faktor beim Gesundbleiben. Jeder Bissen kann uns verjüngen. Laut einer schwedischen Studie können uns bei schlechter Ernährung ca. 10% unserer Lebensjahre verloren gehen. Wie lautet denn Ihre Empfehlung in Bezug aufs Essen?
Wir sollten vor allen Dingen wenig prozessierte Nahrung zu uns nehmen. Das heißt, möglichst viel naturbelassene Sachen essen.
Also keine Fertigprodukte.
Keine Fertigprodukte, weil mit jedem Fertigprodukt, da sind Dinge drin, die nicht gut sind. Es ist meistens zu viel Fett drin, zu viel Zucker drin. Manchmal wissen wir auch nicht so genau, was drin ist. Und wenn wir unser Essen frisch zubereiten aus frischen Zutaten, dann wissen wir was drin ist. Und wir essen, sagen wir mal, in Anführungszeichen gesund. Aber wichtig ist in der Summe, was wir am Tag essen. Und wer nicht so genau weiß, was er am Tag isst, dem rate ich einfach mal, das Essen abzufotografieren. Sich einfach mal Fotos zu machen und mal wirklich ehrlich sein, was man so am Tag isst. Einfach mal abzufotografieren. Mit dem Handy ist das ja gar kein Problem. Und dann abends mal anschauen, was man so den ganzen Tag gegessen hat. Und ich glaube, da fällt jedem ein sofort, was gut ist und was nicht gut ist. Mhm. Ich bin kein absoluter Asket. Also ich trinke auch mal ein Glas Wein oder esse gerne Kuchen, aber alles in Maßen.
Ne? Mhm. Also die Dosis macht das Gift.
Die Dosis macht das Gift, frei nach Paracelsus. Genau.
Ja. Nun gibt es ja immer mehr Menschen, die sich vegetarisch oder sogar vegan ernähren. Ist das dann besonders gesund?
Die Veganer laufen Gefahr, zu wenig Eiweiße, Proteine zu sich zu nehmen. Also da muss man schon extra darauf achten, weil es ist sehr schwierig, nur mit pflanzlichen Produkten auf gewisse Mengen an Eiweiß zu kommen, weil das ist wichtig auch für uns, für den Körper. Da muss man sich beraten lassen, dass man genügend Eiweiße zu sich nimmt. Ansonsten schaffen es die Veganer auch, alle Vitamine und Spurenelemente zu sich zu nehmen.
Also fassen wir mal zusammen, was ist wichtig, um Tag für Tag jünger zu werden? Oder was halten Sie für wichtig? Was gehört für Sie zu einer gesunden Ernährung unbedingt dazu?
Also die Ernährung sollte ausgewogen sein, genügend Eiweiß, genügend Kohlenhydrate und Fette. Aber auch beim Fleisch ist, also das rote Fleisch ist nicht so gut. Also das nur 2-mal die Woche wäre mein Tipp. und dann eher weißes Fleisch, insbesondere Fisch, zu nehmen als Eiweißquelle. Das ist absolut das Beste. Mhm. Die beste Eiweißquelle für uns Menschen, weil es ist ein leichtes Eiweiß, gut verdaulich, ist auch noch viel Jod dabei und andere gute, sagen wir mal, Fette, also die Fischfette, die sind sehr gut für den Menschen. Dann sehr viel Gemüse und Obst und wenn es geht, naturbelassen, also Rohkost oder auch natürlich schön angedünstet mit Olivenöl. Das wäre mein Tipp, das ist super. Und aber auch Kohlenhydrate, die brauchen wir. Also da würde ich.
Brauchen wir, weil ja. Es gibt ja immer mehr, die sagen, ich verzichte auf Kohlenhydrate, um abzunehmen.
Also, genau, fürs Abnehmen, wenn jemand abnehmen will, ist das eine ganz gute Methode, auf Kohlenhydrate zu verzichten. Aber wenn man jetzt sein Gewicht halten will und sich gesund ernähren will, dann auch Kohlenhydrate. Und wenn es geht, auch hier naturbelassene Kohlenhydrate, weil wir dann die ganzen Ballaststoffe und zusätzliche Vitamine noch mit dabei haben. Die Ballaststoffe sind auch wichtig für die Verdauung und fürs Wohlbefinden und deswegen würde ich zu Vollkornprodukten aller Arten raten.
Jeder dritte Deutsche nimmt Nahrungsergänzungsmittel. Ist das okay?
Brauchen wir nicht. Also wenn Sie sich ausgewogen und gesund ernähren mit den jetzt eben genannten Dingen, können Sie sich das sparen und das Geld lieber für was anderes Schönes ausgeben.
Wir alle wissen ja, wie wichtig Bewegung ist, um gesund und möglichst lange fit zu bleiben. Was genau passiert denn mit unseren Zellen, wenn wir uns nicht ausreichend bewegen?
Wenn wir uns nicht ausreichend bewegen, laufen wir Gefahr, dass wir Gewicht zulegen, ne? Weil natürlich Ernährung und Bewegung spielt zusammen, wenn es um unser Gewicht geht, weil das ist eigentlich im Grunde ganz, ganz einfach. Wir sprechen in dem Buch auch von der sogenannten Mathe-Diät. Weil wenn wir zu viel Kalorien zu uns nehmen und auf der anderen Seite diese Kalorien auch nicht verbrauchen durch Bewegung, weil das ist unser Kalorienfresser sozusagen, dann nehmen wir zu. Und deswegen spielt die Bewegung eine ganz große Rolle. Und das muss auch wirklich im Alltag verstetigt werden, wie man so schön sagt. Also manche Menschen bekommen es ja nicht hin, irgendwie ein Sportprogramm zu machen, regelmäßig pro Woche. Das muss auch nicht sein. Es reicht, wenn die Bewegung in den Alltag zum Beispiel mit einfließt. Beispiel, ich nehme die Treppen. Ich nehme keine Rolltreppe, ich nehme keinen Aufzug. Da mache ich schon mal meine Steps sozusagen. Oder ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Oder ich steige eine Haltestelle früher aus und laufe den Rest nach Hause oder wie auch immer. Also das wäre mein Tipp, dass man die Bewegung mit in seinen Alltag eingliedert. Hm.
Haben Sie denn jetzt als Staatsministerin noch Zeit für ein Sportprogramm? Also man sagt ja, man soll sich 2,5 Stunden pro Woche bewegen. Wie schwer fällt Ihnen das in Ihrem Arbeitsalltag, das zu integrieren?
Also da ich bislang immer einen Full-Time-Job hatte und eigentlich den ganzen Tag eingebunden war, steht bei mir der Sport im Terminkalender.
Aha.
Auch am Wochenende. Ja. Für mich ist es so, es ist mein Trick.
Ja.
Als Businessfrau sozusagen trage ich mir den Sport in den Kalender ein. Und das mache ich dann auch. Ich verabrede mich, das ist auch so ein kleiner Trick, damit ich,
Das heißt, Sie gehen zusammen mit einer Freundin dann laufen?
Ich gehe mit einer Freundin zusammen laufen und mache meine Übungen dann am liebsten in der Natur, weil ich die Natur liebe. Und ich hasse Fitnessstudios und Sportstudios, weil da fühle ich mich nicht so wohl.
Ja, kenne ich.
Aber ich bin ein naturverbundener Mensch und deswegen mache ich mein Sportprogramm draußen.
Ja. Also wir halten fest, 2,5 Stunden Bewegung pro Woche sollten sein, um möglichst lange gesund zu bleiben. Aber es muss jetzt nicht das Sportprogramm im Fitnessstudio sein. Es reicht auch, wenn man die Bewegung in den Alltag integriert, also Fahrrad fährt, Treppen steigt, statt den Aufzug zu nehmen.
Richtig, ja.
Damit ist schon viel geholfen.
Damit ist wahnsinnig viel geholfen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Viele von uns haben viel Stress. Job, Familie, Haushalt. Welche Auswirkungen hat denn Stress auf die Zellen?
Als erstes leidet unser Immunsystem. Das ist immer so das erste Zeichen. Wenn Sie merken, oh Gott, bei jeder Gelegenheit fange ich mir jetzt eine Grippe ein oder jetzt habe ich schon wieder eine Blasenentzündung. Frauen insbesondere neigen ja dazu. Dann sollte man wirklich mal in sich gehen und überlegen, habe ich nicht einfach zu viel Stress? Arbeite ich nicht einfach zu viel? Es kann ja auch Beziehungsstress sein oder was auch immer. Sollte man überlegen, wo kommt der Stress her und wie kann ich ihn abstellen? Also erstes Signal, häufig krank.
Ist denn positiver Stress weniger schlimm? Weil es gibt ja auch viele Menschen und zu denen gehören Sie ja auch, die lieben ihre Arbeit, die brennen für ihre Arbeit. Das ist quasi ihre Leidenschaft. Ich kenne das auch von mir. Und wir arbeiten viel und sagen, ja, macht mir aber nichts aus, weil ich liebe ja meine Arbeit. Aber im Grunde genommen ist es ja auch Stress, nur dass wir es als positiven Stress empfinden. Auch ist denn das trotzdem schädlich?
Ja,
ist
trotzdem. Das geht nur eine Zeit lang gut. Das muss man ganz ehrlicherweise sagen. Der Körper unterscheidet nicht so richtig zwischen positiven und negativen Stress. Nur am Anfang, weil durch den positiven Stress ja auch körpereigene euphorische Hormone ausgeschüttet werden, die Endorphine, also die Glückshormone letztendlich, die gleichen das so ein bisschen aus. Und es funktioniert nur eine gewisse Zeit, aber irgendwann kommt auch da der Zusammenbruch. Also nur positiver Stress funktioniert auch nicht. Auch wenn man seinen Job liebt, nach 8 Stunden harter Arbeit, konzentrierter Arbeit, lässt die Konzentration nach. Man ist nicht mehr leistungsfähig, das muss man ganz ehrlicherweise zugeben. Ich weiß, dass viele Menschen, die viel und arbeiten und ihren Beruf lieben, es nicht so gerne zugeben, aber wenn man ehrlich ist, ist es so. Deswegen, das geht mal gut, dass man mal 10, 12 Stunden, ein paar Tage hintereinander arbeitet, aber dann irgendwann braucht man die Ruhepause. Und die ist es ganz wichtig, sich die auch bewusst zu nehmen, dann wirklich mal gar nichts zu machen, abzuschalten, sich abzulenken. Ich kann da auch nur den Sport empfehlen, weil das ist ein super Ausgleich, um sich abzulenken. Insbesondere der Ausdauersport, weil dann ist man so mit seinem Körper beschäftigt und kann nicht mehr, ja, kann, wie gesagt, vergisst seine Probleme und seine Sorgen und kann richtig gut abschalten.
Wie schwer ist Ihnen denn das gefallen? Ich meine, als Sie noch Direktorin an der Frauenklinik in München waren und auch noch den Lehrstuhl hatten, da haben Sie sicherlich nicht alles in 8 Stunden geschafft. Konnten Sie die Tipps, die Sie jetzt auch im Buch geben, konnten Sie das auch gut für sich selbst umsetzen?
Manchmal ja, manchmal nein. Das muss ich auch zugeben. Also ich bin auch nicht perfekt, um Gottes Willen. Das wäre ja furchtbar. Ich bin schon diszipliniert. Deswegen habe ich mir immer auch am Nachmittag mal einen Sporttermin eingetragen. Bin halt von der Klinik aus losgelaufen, wenn es irgendwie ging, und dann wieder zurückgekehrt. Dann hatte ich meine Pause und danach war mein Kopf auch wieder frei, meine Gedanken frei und ich konnte wieder locker weiterarbeiten.
Welchen Einfluss hat denn das Rauchen auf den Alterungsprozess? Gut, wir wissen alle, dass es nicht gesund ist, aber was macht das Rauchen mit uns?
Oh Gott, also das Rauchen ist der schlimmste, einer der schlimmsten, sagen wir mal, Alterungsfaktoren überhaupt. Man sieht es eigentlich ganz gut an Zwillingspärchen. Es gibt, wenn man das mal googelt, rauchen Zwillingspaare im Netz auch schöne Bilder dazu. Die sprechen für sich. Ein Zwilling raucht, egal ob Mann oder Frau, der andere nicht. Wenn Sie die anschauen, mit 20 sehen die noch beide gleich aus. Aber schauen Sie die mit 40 an oder mit 50, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der rauchende Zwilling, der sieht 20 Jahre älter aus. Also Rauchen sorgt dafür zum Beispiel, dass die Gefäße sich verengen. Die Haut wird nicht so gut durchblutet. Übrigens alle Organe werden minder durchblutet, was natürlich total schlecht ist. Es kommt kein Sauerstoff hin, es kommen keine Nährstoffe hin. Und das macht die Raucher so alt. Und das Organ, was wir sehen, ist die Haut. Das Gesicht. Also,
das heißt, Raucher bekommen mehr schneller Falten, ne?
Viel schneller, ja. Viel, viel schneller
Falten. Wir haben auch so eine fahle Haut, ne?
Eine sehr fahle, ja, blasse Haut und übersät mit Falten.
Nun gibt es ja auch vermehrt die Gelegenheitsraucher, die nur mal auf einer Party rauchen oder sagen, ja, ich rauche nur 4, 5 Zigaretten am Tag, das ist doch nicht schlimm.
Doch, ist es. Jede Zigarette ist schlimm, am besten gar nicht rauchen. Auch nicht passiv rauchen, das ist genauso schlimm. Deswegen ist es ein Segen für die Menschheit, dass in öffentlichen Gebäuden, in Gaststätten, in Restaurants und auch auf dem Oktoberfest nicht mehr geraucht wird. Hm. Das ist das Beste, was die Politik damals für die Menschen entscheiden konnte.
Alle von uns wissen, dass Rauchen schädlich ist und trotzdem gibt es immer noch viele, die rauchen. Wie kann man denn die erreichen, die ja darauf noch nicht reagieren? Also was rüttelt Raucher am ehesten wach, mit dem Rauchen aufzuhören?
Ja, also das ist jetzt meine ganz persönliche Erfahrung. Es ist vom Geschlecht abhängig. Bei den Frauen zieht es mit der Haut und mit dem Altern. Wenn man denen die Bilder vorlegt, dann sagen die, oh Gott, so will ich gar nicht aussehen. Meine Haut, ich will nicht solche faltige Haut haben. Ne? Also diese richtigen senkrechten Falten überall im Gesicht und so oder auch an den Händen und am Hals. Das zieht bei den Frauen sehr, sehr gut. Es zieht viel besser als die Angst vor Krebs oder so. Und beim Mann zieht auch die Angst vor Krebs nicht oder so. Aber die Impotenz, weil natürlich das Rauchen wirkt sich auf die Gefäße schädlich aus und die Penisarterie ist die dünnste Arterie oder eine der dünnsten Arterien im Körper und auch die empfindlichste. Die reagiert zuerst und Männer kann man so oftmals abholen, mit dem Rauchen aufzuhören, dass sich das auf ihre Potenz schädlich auswirkt.
Abgesehen davon, klar, die Gefahr von Krebs ist auch sehr, sehr groß. Aber ist es dann hauptsächlich der Lungenkrebs, der durch das Rauchen entsteht oder entstehen auch andere Krebsarten durchs Rauchen?
Ja, also Lungenkrebs ist einer der Krebsarten von den vielen, aber auch Blasenkrebs, Brustkrebs, Krebse im Kopf-Halsbereich.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Frau Kichle, in Frankreich trinkt man ja gern jeden Tag ein Glas Rotwein. Es heißt, das ist gesund. Stimmen Sie dem zu?
Also die schädlichen Aspekte vom Alkohol überwiegen auch. Auch hier gilt am besten gar nicht oder wenn dann nur ein bisschen. Man sollte pro Woche mindestens 3 Tage keinen Alkohol trinken und wenn, dann nicht mehr als ein Glas Wein, also 0,2 Liter pro Tag ist für Frauen das Limit oder 0,3 Liter Bier. Also mehr sollte man pro Tag nicht trinken. Alkohol ist auch ein Zellgift.
Was genau passiert da in den Zellen, wenn wir mehr Alkohol trinken?
Ja, die Zellen gehen kaputt, überall im Körper und letztendlich auch im Gehirn. Es gibt ja diesen komischen Spruch im Volksmund, der hat sich das Gehirn oder die hat sich das Gehirn weggesoffen. Das ist tatsächlich so. Mhm. Die kognitiven Fähigkeiten leiden, wenn man zu viel Alkohol trinkt.
Aber das eine Glas Wein zum Abendessen, das ist in Ordnung. 2-3 Mal die Woche.
Jawohl.
Ja. Die Haut ist ja der Spiegel der Seele. Und wenn wir gestresst sind, dann sieht man das der Haut ja auch an. Also es lässt uns ja dann auch älter aussehen. Was passiert denn bei Stress mit unserer Haut? Warum sieht man der Haut den Stress an?
Weil beim Stress, ähnlich wie beim Rauchen, die Gefäße sich verengen durch die Stresshormone. Die Stresshormone sorgen in erster Linie dazu, dass die Gefäße zugehen, damit der zentrale Kreislauf sozusagen gestärkt wird. Und das ist einfach nicht gut für die Haut. Ne? Also derjenige, der zu Pickeln neigt, kriegt mehr Pickel, die Haut produziert mehr Fett, sieht blass aus, fahl aus, dunkle Augenringe.
Nun geben viele Frauen viel Geld für Cremes aus, probieren auch immer mal was Neues aus, weil sie nicht wollen, dass man die Falten sieht. Ja, man sieht ja älter aus mit Falten. Das heißt, sie nehmen ein Serum, ne? Tagescreme, dann machen sie abends noch eine Maske vorm Schlafengehen. Was haben Sie denn bei Ihren Recherchen herausgefunden? Was braucht die Haut wirklich, um strahlend auszusehen?
Also entscheidend ist für die tägliche Pflege erstmal die Reinigung. Das ist das A und O. Also sich morgens zu reinigen und vor allen Dingen abends den ganzen Dreck sozusagen, den die Haut tagsüber abbekommen hat, abzureinigen, intensiv zu reinigen, weil auch nur dann kann die Haut ja die Produkte wirklich gut aufnehmen. Bei der Pflege ist es wirklich wichtig, sich da vom Profi beraten zu lassen, was ist wirklich gut für meine Haut. Was sicherlich nicht gut ist, ist ein zu viel an Pflege, also die sogenannte überpflegte Haut. Das löst dann nämlich auch Stress aus, das löst Allergien mitunter aus, diese Rötungen insbesondere um den Mund rum, also die sogenannte Stewardessenkrankheit. Also ein zu viel an Produkten, ein Gemisch an Produkten, was nicht zusammenpasst. Finger weg.
Das heißt also, wenn man sein Produkt gefunden hat, sollte man möglichst dann auch dabei bleiben und ja,
genau.
Man die kann Lager schon nicht auch, wechseln.
Genau, man kann schon auch wechseln, das ist in Ordnung, aber jetzt nicht jeden Tag alles mögliche und zu viel draufhauen.
Welche Auswirkungen hat denn das seelische Befinden auf die Zellen?
Also die Seele ist extrem wichtig, also unsere innere Zufriedenheit, unser Glück sozusagen, das sieht man uns auch an und das beeinflusst natürlich unser Wohlbefinden auch. Deswegen sollte man alles tun, dass es einem gut geht, ja. Und wichtig ist hier vor allen Dingen ja die Zufriedenheit, auch dass man was Gutes getan hat pro Tag. Deswegen rate ich auch den Menschen, wenn jetzt die Rente ansteht, sagen wir mal, nicht irgendwie aufzuhören, jetzt gar nichts zu machen und die Hände in den Schoß zu legen. Also sich irgendeine Aufgabe zu suchen.
Was Ehrenamtliches zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Was Ehrenamtliches sich zu suchen. Weil wenn man das Gefühl hat, gebraucht zu werden oder wenn man das Gefühl hat, ich tue hier was Sinnvolles mit meinem Tag, dann lebt man länger. Also das ist klar, die Menschen fühlen sich, die sind glücklicher und sie leben länger.
Das heißt also Menschen, die
Menschen,
die eher wenig Freunde haben, wenig soziale Kontakte haben, sie meinen, die sterben auch früher?
Ja, also das kommt ja dann noch dazu. Also erstmal die Erfülltheit, dass man das Gefühl hat, ich habe was Tolles getan heute, ich habe was Gutes gemacht, mein Tag war sinnvoll, das ist wichtig. Und natürlich auch, der Mensch ist ein soziales Wesen, wir brauchen Freunde, das ist einer unserer wichtigsten Lebenselixiere. Wir brauchen den Austausch mit anderen Menschen. Und wenn man das hat, dann hat man schon gewonnen letztendlich.
Es gibt ja immer mehr ältere Menschen, die ja das Gefühl haben zu vereinsamen, ne? Wenn der Partner gestorben ist und die Freunde drumherum wegsterben. Das heißt, wenn die sich eine ehrenamtliche Tätigkeit suchen würden, was im Rahmen ihrer gesundheitlichen Möglichkeiten dann noch machbar ist, dann glauben sie, dann können die dadurch auch gesünder bleiben und länger leben.
Ja, das ist nicht, glaube ich nicht, das ist nachgewiesen. Auch zum Beispiel helfen Haustiere. Also jetzt, wenn jemand den Partner verloren hat und sich jetzt ein Haustier zulegt, das sollte man nicht belächeln, weil das ist wichtig. Durch ein Haustier hat man Aufgaben. Auch selbst wenn man eine Katze hat, die ja relativ freiheitsliebend ist, aber man muss sie füttern, die will gestreichelt werden, man muss mit ihr zum Tierarzt etc. Also wenn man jetzt zum Haustier hat, hat man letztendlich eine Aufgabe. Und der Tag bekommt eine gewisse Struktur mit einem Hund sowieso. Und das ist wichtig. Mhm. Ja? Also ein Haustier wäre zum Beispiel auch eine sinnvolle Alternative.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Frau Kichle, kann man denn mit der richtigen Zellpflege verhindern, dass man Krebs bekommt?
Ja, wir wissen heute, dass man, wenn man richtig gesund leben würde, also genügend Schlaf, richtige Ernährung, genügend Bewegung, könnte man mindestens 50% bis 60% aller Krebsarten verhindern.
50 bis 60 Prozent?
Ja, gab es gerade eine große weltweite Studie dazu.
Welche Krebsarten ließen sich denn dadurch
Also das verhindern? Sind vor allen Dingen die, sagen wir mal, Hauptkiller. Die häufigsten Krebsarten gehören da dazu. Das ist bei der Frau Brustkrebs, beim Mann Prostatakrebs. Und bei beiden Geschlechtern Darmkrebs, Lungenkrebs, Hautkrebs.
Darauf kann man Einfluss nehmen mit der entsprechenden Lebensführung.
Richtig, genau. Beim Hautkrebs zählt natürlich noch die Sonne dazu. Also zu viel UV-Strahlung. Also das, was man früher so in den 60er Jahren fing das ja an, 60er, 70er Jahre, so knallbraun daherkommt, das ist absolut schädlich, sich so lange der Sonne auszulegen, liefern.
Das heißt also, die anderen 50% sind genetisch bedingt.
Ein Teil ist genetisch bedingt. Auf der anderen Seite kann man Krebs auch nicht komplett verhindern. Manchmal kann man die Ursachen auch gar nicht so richtig festmachen. Aber der größte Teil, den könnte man verhindern, wenn die Menschen vernünftig leben würden.
Was passiert denn überhaupt im Körper, wenn man Krebs hat? Also wie entsteht ein Tumor?
Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, wenn im Zellprogramm Fehler passieren. Die Zellteilung gehört dazu. Die Zellerneuerung, dazu muss die Zelle sich teilen. Und wenn sie sich teilt, können Fehler passieren. Wenn der Fehler so gravierend ist, dann stirbt die Zelle ab. Egal, das ist wurscht. Aber so ein Fehler, der die Zelle nicht zum Absterben bringt, der aber dafür sorgt, dass sie weiterlebt, aber mit einem Defekt. Und dieser Defekt kann zum Beispiel dafür sorgen, dass die Zelle sich unbegrenzt weiter teilt. Also nicht mehr und auch nicht mehr erkennbar ist für unsere Immunzellen, für unsere Abwehrzellen, sodass diese von denen zerstört werden könnte. Also das macht eine Krebszelle aus, dieses uneingeschränkte sich teilen und nicht mehr erkannt werden von der körpereigenen Abwehr.
Und deshalb ist die Zellpflege so wichtig.
Richtig.
Ja,
genau.
Was können denn überhaupt Gründe dafür sein, dass man Krebs bekommt?
Also mal abgesehen davon, dass man erbliche Ursachen nicht beeinflussen kann, also einen erblich bedingten Krebs gibt es alle möglichen, von Brustkrebs, Darmkrebs, viele andere auch. Andere Krebsarten sind auch vererblich, erbbar. Aber ansonsten zählt die Sonne dazu, also zu viel UV-Licht macht Hautkrebs. Zu Übergewicht ist ganz entscheidend. Übergewichtige haben häufiger Darmkrebs, Prostatakrebs, Brustkrebs. Und Menschen, die sich zu wenig bewegen, für die gilt das Gleiche. Also das sind letztendlich die Hauptkrebsarten. Einen habe ich noch vergessen, das ist der Lungenkrebs, bedingt durchs Rauchen. Und auch Blasenkrebs zählt dazu. Also Lungenkrebs und als zweithäufiges Blasenkrebs
durch Rauchen.
Ja.
Wovon hängt eigentlich ab, ob Krebs heilbar ist?
Das hängt in erster Linie natürlich vom Typ ab. Es gibt sehr, sehr aggressive Krebstypen. Dazu gehört der Bauchspeicheldrüsenkrebs per se. Sind die Heilungschancen sehr schlecht. Nur 5% der Menschen überleben ihn. Auf der anderen Seite gibt es erfreuliche Nachrichten. Viele, viele Blutkrebse, Leukämien, insbesondere im Kindesalter, sind heilbar. Oder auch Krebsarten, die durch die Plazenta, durch den Mutterkuchen entstehen. Auch die sind heilbar, komplett heilbar. Und dann hängt es davon ab. Also zum Beispiel bei den häufigen Krebsarten wie Brustkrebs sind die Heilungschancen sehr gut. 85% aller Frauen können geheilt werden. Aber in erster Linie hängt es davon ab, wie früh der Krebs erkannt wurde. Je früher er erkannt wurde, desto kleiner ist er, desto weniger sind die Chancen, dass er gestreut hat in den Körper und desto besser sind die Heilungschancen.
Wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass der Krebs nochmal zurückkommt?
Also bei, jetzt bleiben mal beim Beispiel Brustkrebs, von Anfang an 85% Heilungschancen und andersrum bei 15% kommt er wieder. Und dann gibt's ja unterschiedliche Formen der Rückkehr. Wenn er an gleicher Stelle wiederkommt oder in der anderen Brust, auch dann ist er wieder heilbar. Wenn allerdings er im Körper gestreut hat, insbesondere an vielen Stellen im Körper gestreut hat, dann ist die Krebserkrankung nicht mehr heilbar. Hm.
Kann man denn, wenn man einmal Krebs hatte und man wurde geheilt, kann man dann Einfluss darauf nehmen, ob der Krebs wiederkommt? Also meinen Sie, wenn man dann seine Lebensführung ändert, dass man dann verhindern könnte, dass der Krebs auch mal
unbedingt
zurückkommt?
Ja. Also gerade bei den Krebsarten Brustkrebs, Darmkrebs, Prostatakrebs, also die drei häufigsten Krebsarten der Menschheit, da weiß man das. Also selbst wenn ich jetzt total ungesund gelebt habe, bis zu meiner Krebsdiagnose, habe ich es selbst in der Hand. Rauchen aufhören, Sportprogramm machen und sich gesund ernähren, dann sind die Heilungschancen um 50% besser, als wenn ich das nicht tue. Also ich kann sehr, sehr viel selbst für meine Heilung beitragen als Krebspatient.
Mhm. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Frau Kichler, in Ihrer Arbeit hatten Sie jeden Tag mit Leben und Tod zu tun. Sie haben Frauen dabei geholfen, ihre Kinder auf die Welt zu bringen und Sie mussten vielen Frauen auch sagen, dass sie an Krebs sterben. Das sind zwei Extreme. Inwiefern hat Ihre Arbeit Sie als Mensch verändert? Also wenn Sie an die Marion Kichler von vor 30 Jahren denken.
Also ich muss sagen, am Anfang war ich auch hilflos dagestanden. Ich habe sehr oft die Diagnosen und die Schicksale meiner Patienten mit nach Hause genommen. Ich weiß noch, da war ich gerade in Freiburg angefangen, hatte die Krebsrezidivstation. Da habe ich eine 28-jährige Patientin mit in den Tod begleitet. Die hatte einen Gebärmutterhalskrebs und die hatte drei Kinder und einen weinenden Ehemann. Die Kinder, die konnten zum Teil, eins war ein Baby, es war furchtbar. Diese Geschichte hat mich natürlich mit beschäftigt und ich habe sie mit nach Hause genommen und ich habe mich dann sogenannten Balint-Gruppen angeschlossen. Das sind professionelle Gesprächstherapiegruppen für Ärzte, damit wir lernen, die Probleme oder die Schicksale, die wir tagtäglich, denen wir begegnen, nicht mit nach Hause zu nehmen, weil wir gehen sonst selber zugrunde. Also das ist ein Prozess, den ich lernen musste, weil einem das im Studium bringt einem das kein Mensch bei. Aber das muss man lernen, man muss sich abgrenzen. Es gelingt einem manchmal gut, manchmal aber auch nicht. Es gelang mir auch in den letzten Jahren nicht immer, ganz besonders, wenn es so ergreifende Schicksale waren, die mich sehr berührt haben, die habe ich natürlich mit nach Hause genommen. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Aber wie gesagt, ich habe es gelernt, mich abzugrenzen. Und das Zweite ist, ich glaube, es ist ein unheimliches Privileg als Ärztin, dass ich habe, dass mir der Tod jeden Tag begegnet ist, auch für mich immer wieder Bilanz zu ziehen, was ist gut in meinem Leben, was ist schlecht in meinem Leben und immer mit dem Schlechten aufzuräumen, weil ich weiß, es kann jeden Tag zu Ende sein, beziehungsweise es kann sich jeden Tag ändern. Und für dieses Privileg, was ich jetzt über viele Jahre hatte, bin ich sehr dankbar.
Mhm. Sie waren Direktorin der Frauenklinik rechts der Isar in München und Sie sagten mal, Sie wussten schon sehr früh, dass Sie Chefin werden wollen. Warum wollten Sie das?
Ja, ich habe während meines Studiums und dann während meiner frühen Assistenzarztzeit gedacht, Mensch, ja, das könnte ich auch da oben bestimmen und so. Und das fand ich immer gut, weil ich auch nicht nur den Menschen helfen wollte, sondern ich war ja eigentlich immer an Universitätskliniken tätig, sondern ich wollte auch forschen und gestalten. Und natürlich kann man nur von der Chefposition aus gestalten, auch Forschungsrichtungen vorgeben und so weiter. Und das gestalterische Element, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen wollte ich Chefin werden.
Sie waren vor 18 Jahren die erste Frau in Deutschland, die einen Lehrstuhl für Gynäkologie und Geburtshilfe bekommen hat. Wie schwer war es denn, diesen Platz zu bekommen, diesen Lehrstuhl?
Der damalige Wissenschaftsminister, also mein Vorvorvorgänger, hatte mich damals berufen. Er und der TU-Präsident haben mein Potenzial erkannt, sozusagen. Und dafür bin ich sehr dankbar und auch Bayern sehr dankbar, dass sie mir diese Chance hier gegeben haben, hier mich etablieren zu dürfen, die Klinik aufzubauen und auch zu forschen. Und ja, für mich war das ein tolles Signal. Und deswegen ist Bayern für mich auch das schönste Bundesland und ich bin hier geblieben.
Aber warum ist die Ärztezunft so von Männern dominiert? Warum war es so was Besonderes vor 18 Jahren, ich meine, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass eine Frau den Lehrstuhl bekommt?
Ja, also alle operativen Fächer sind traditionell mit wenig Frauen besetzt, insbesondere in der Führungsspitze, weil man Frauen, es gab Zeiten, wo man Frauen aus dem OP ferngehalten hat, oh, das könnt ihr ja eh nicht, ihr seid nicht so belastbar und so weiter und so fort. Hinzu kommt, dass Frauen natürlicherweise die Kinder zur Welt bringen und dann eben ihre Pausen hatten, familientechnisch bedingt. Und dann beim Wiedereinstieg, ja, ach, du hast ja deine Skills verlernt, das kannst du ja gar nicht mehr und so. Also ist natürlich alles Käse, ist Quatsch, stimmt alles nicht. So war's. Aber das hat sich geändert. Ich bin ja jetzt nicht mehr alleine. Es hat allerdings 10, 12 Jahre gedauert, bis ich meine erste Kollegin in Deutschland dann bekam. In der Zwischenzeit sind wir zu viert. Mhm. Eine davon ist meine Schülerin, die ist Chefin in Hamburg.
Ja.
Ja, also.
Wie viele Lehrstühle gibt es insgesamt?
34 gibt es in Deutschland.
Für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Und
davon, da sind wir jetzt 4 Frauen.
Und 30 Männer.
Ja, immer noch zu wenig, aber das ändert sich.
Jetzt leben Sie seit 3 Monaten ein neues berufliches Leben. Sie haben den Beruf als Gynäkologin, als Direktorin der Frauenklinik in München und als Lehrstuhlinhaberin zur Seite gepackt und konzentrieren sich jetzt auf die Politik. Inwiefern sieht denn Ihr Leben heute oder Ihr Alltag heute anders aus als noch vor 5, 6 Monaten?
Also der Alltag ist gar nicht so anders. Mein Tag beginnt früh. Ich bin von Natur aus Gott sei Dank Frühaufsteher. Also der Wecker klingelt in die gleiche Zeit. Und der Tag ist genauso lang. Manchmal noch Abendtermine, Wochenendtermine. Aber das kannte ich vorher ja auch schon, weil auch in der Medizin war ich ja auch international unterwegs, auf Kongressen am Wochenende. Also der Arbeitsalltag an sich von zeitlichem Umfang ist ähnlich.
Aber Sie sitzen jetzt mehr am Schreibtisch und haben halt nicht mehr mit Patienten zu tun und stehen nicht mehr im Operationssaal und unterrichten auch nicht mehr.
Nein, aber ich habe natürlich schon mit Menschen zu tun. Mhm. Also mit Sitzungen viel, muss mich austauschen mit Menschen. Also es ist vom Tun etwas anders, aber dadurch, dass ich jetzt auch als Politikerin, das ist ja meine Aufgabe, den Menschen zuzuhören und die Dinge dann zu beleuchten und auch das Beste für die Menschen rauszuholen. Im Bereich jetzt Wissenschaft und Kunst, Bayern fit zu machen für die Zukunft.
Besteht die Chance, dass Sie vielleicht irgendwann auch wieder in einem OP-Saal stehen werden, dass Sie auch wieder Frauen dabei helfen, Kinder auf die Welt zu bringen oder für Patientinnen da sein können, die beim Brustkrebs nicht weiter wissen? Also wird es irgendwann auch wieder die Ärztin, Professor Marion Kiechle, geben oder bleiben Sie jetzt Politikerin?
Also aktuell möchte ich auf jeden Fall Politikerin bleiben. Ich kann mir jetzt gar nichts anderes vorstellen. Es vereinnahmt mich total. Also wer mich kennt, der weiß, dass wenn ich was mache, mache ich das mit Leib und Seele und mit Herz und Verstand, mit all meiner Kraft. Und ich habe mich jetzt für diesen Schritt entschieden und deswegen möchte ich hier auch wirklich was bewegen und deswegen würde es für mich jetzt keinen Sinn machen, wieder in der nächsten Zeit umzuschalten. Also ich möchte jetzt hier in der Politik bleiben.
Der Fokus liegt jetzt definitiv auf der Politik.
Jawohl. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Frau Kichle, Sie haben ein ordentliches Pensum an Arbeit zu absolvieren. Was tun Sie, um aufzutanken und die Batterien wieder aufzuladen?
Da gehe ich in die Natur. Bayern ist so schön. Gestern war ich an der Isar joggen, und zwar dort, wo die Isar etwas wilder wird und sich so schön schlängelt. Das ist ein Traum für mich. Dann bleibe ich mal kurz stehen, genieße die Natur, schaue mir die Vögel an und rieche die Erde. Also die Natur, die gibt mir unheimlich viel Kraft. Kann ich richtig gut abschalten und mich fit machen für die Woche.
Ihr Mann lebt in Zürich, Sie leben und arbeiten in München. Wie viel Zeit können Sie in Zürich verbringen?
Ich bin relativ wenig natürlich in Zürich, jetzt noch weniger, aber einmal im Monat schaffe ich es schon. Aber, und mein Mann kommt her, also wir finden schon Wege und Zeiten, uns doch zu treffen zwischen diesen beiden Städten.
Bleibt Ihnen denn überhaupt noch Zeit für ein Hobby? Also was erfüllt Sie neben Ihrem Mann, neben Ihrer Arbeit, was erfüllt Sie da noch?
Also ich lese sehr viel, wenn ich Zeit habe. Gute Bücher, Zeitungen und so. Das ist mein Hobby, aber so richtig Zeit für einen jetzt, das geht nicht. Mhm. Also, aber das brauche ich ehrlich gesagt auch nicht, weil mein Beruf mich so fasziniert. Meine Aufgaben, also ich brauche nichts, um mich zu beschäftigen. Ich habe meinen Beruf, ich habe meine Familie, ich habe meinen Ausgleich, das reicht mir.
Und gibt es ein besonderes Talent? Können Sie singen? Können Sie zeichnen? Sind Sie kreativ?
Also ich glaube,
oder sind Sie eine gute Handwerkerin? Gibt es etwas, was man bei Ihnen jetzt nicht so vermuten würde, was Sie können?
Also was ich sehr gut kann, ist nähen und Handarbeiten. Meine Großmutter war Schneiderin und von der habe ich unheimlich viel gelernt. Ich habe mir früher meine ganzen Klamotten selber geschneidert, habe auch für andere genäht.
Wow.
Das kann ich gut. Also ich bin handwerklich ganz geschickt, kommt ja auch meinem Beruf als Chirurgin zugute. Ich glaube, ich bin musikalisch, ich kann Klavier spielen, habe auch ein bisschen Schlagzeug gespielt.
Schlagzeug?
Ja,
machen
genau.
Sie das zwischendurch ab und zu auch noch? Klavier spielen?
Nähen?
Momentan. Auch nicht mehr, ne? Zum Entspannen vielleicht.
Nee. Also ich nähe meinem Mann einen Knopf an oder mir oder so, aber darüber hinaus geht's nicht. Schaffe ich das nicht mehr.
Wenn man Freunde zu Ihnen befragt, was würden die sagen, was sind Ihre Stärken?
Also ich bin entscheidungsstark, zielstrebig, kompetent, gut in der Menschenführung und kann gut Menschen für eine Sache begeistern, empathisch, ehrgeizig, aber jetzt im positiven Sinne, im Sinne von zielstrebig. Ja, und ich glaube, das reicht.
Das ist viel, da können Sie schon stolz drauf sein. Und darf ich fragen, was gehört zu Ihren Schwächen?
Oh Gott. Sie dürfen fragen, aber ich antworte ungern. In erster Linie Ungeduld. Ungeduld. Und ich glaube, das andere, das möchten Sie jetzt nicht hören. Oder ich möchte es nicht sagen.
Aber ich danke Ihnen, dass Sie uns die Ungeduld preisgegeben haben. Vielen Dank. Es ist eine nette Tradition bei Leute, dass unsere Gäste ein kleines Geschenk bekommen zum Abschied. Und ich habe wirklich lange überlegt, was schenkt man denn einer Frau Professorin, die jetzt Staatsministerin ist? Und dann hatte ich so eine Eingebung und dachte, Sie sind ständig in Terminen, Sie sind auch ständig irgendwie im Stress und jeder will was von Ihnen. Es wird immer an Ihnen gezerrt und Sie haben ja gar nicht so viel Zeit für sich. Manchmal hat man aber so 5 Minuten, wo man einfach mal abschalten will. Und was kann manchmal helfen? Malen. Ich weiß, es gehört nicht zu Ihren großen Talenten, brauchen Sie aber nicht. Ich habe hier für Sie Mach einen Strich. Das ist ein besonderes Buch, das Sie gestalten können, wie Sie wollen. Sie haben jetzt schon das Buch geschrieben, Tag für Tag jünger. Hier können Sie, und Sie bekommen Buntstifte von mir dazu, das können Sie bei sich auf den Schreibtisch legen. Und wenn Sie mal telefonieren und zwischendurch einfach nur abschalten wollen, malen Sie einfach da rein.
Oh, vielen Dank.
Und ja. Es wird dann beim Auftanken helfen. Es ist sozusagen ein Malbuch für Erwachsene.
Wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Freut mich sehr.
Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, vor allem natürlich Gesundheit. Ich wünsche Ihnen ja viel Erfolg und Erfüllung auch in Ihrem neuen Amt als Staatsministerin und zwischendurch genügend Zeit auch für sich selbst.
Vielen Dank.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Gerne.